Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Jens Rieber.
Schönen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Es ist einer dieser Fälle, in denen es nicht nur um Schuld oder Unschuld geht, sondern auch um die Frage, wie wir mit kriminellen Geflüchteten umgehen. Denn es war ein Mann aus Eritrea, der dieses Verbrechen beging. Das Haus ist mittlerweile abgerissen. Auf dem Bauzaun prangen knallbunte Graffitis, als müsse wieder etwas Farbe in diesen Ort kommen. Denn über Iller Kirchberg hat sich vergangenes Jahr am Tag von Nikolaus ein dunkler Schatten gelegt. An dem Tag, an dem hier vor einer Flüchtlingsunterkunft zwei Mädchen niedergestochen wurden, buchstäblich aus dem Nichts. Das eine Mädchen, 14 Jahre alt, starb, das andere, ein Jahr jünger, überlebte schwer verletzt. Zufallsopfer waren sie. So formulierte es heute die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt gegen den Angeklagten. Sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Fabian Siegel.
Planierraupen haben die letzten Spuren beseitigt. Bis vor kurzem stand hier die Flüchtlingsunterkunft, in der der Angeklagte lebte und vor der er auf die Mädchen eingestochen haben soll. Die Gemeinde hat das marode Haus abreißen lassen, auf Wunsch der Familie der Getöteten. Das Haus ist weg. Hilft das den Anwohnern bei der Verarbeitung?
Meiner Meinung nach macht es nicht wirklich einen Unterschied. So an sich muss ich sagen. Aber ich sag mal so, für die Personen, die halt betroffen sind, ist es schon was Gutes.
Für die Angehörigen bestimmt, was da passiert ist.
Heute wurde vor dem Landgericht Ulm die Anklage verlesen. Der 27-jährige Angeklagte aus Eritrea soll am 5. Dezember mit einem Messer auf die beiden Mädchen losgegangen sein, die auf dem Weg zur Schule waren. Die 14-Jährige starb. Ihre 13-jährige Freundin wurde schwer verletzt. Zwei Zufallsopfer, denn eigentlich sei der Mann mit dem Messer auf dem Weg zur Ausländerbehörde gewesen.
Der Angeklagte wollte einen Reisepass erlangen, um mit diesem Reisepass nach Äthiopien reisen zu können, um dort eben eine Frau heiraten zu können.
Doch dann soll er nach wenigen Metern auf die Mädchen eingestochen haben, angeblich aus Angst, sie könnten sein Messer bemerkt haben und ihn melden. Die Bestürzung im Ort ist auch ein halbes Jahr nach der Tat groß. Nur wenige äußern sich vor der Kamera.
Wir gehen jetzt auf den Friedhof auf zu meinem Papi und wir besuchen dann auch immer das Mädchen. Und ich finde es ganz, ganz furchtbar, was da passiert ist.
Iller Kirchbergs Bürgermeister möchte heute nichts sagen. Vor wenigen Tagen hatte er sich geäußert.
Ja, also der 5. Dezember hat in der Geschichte der Gemeinde tiefe Spuren hinterlassen.
Offenbar auch beim ehrenamtlichen Flüchtlingshelferkreis. Er will sich nicht äußern, es habe Anfeindungen gegeben. Wir besuchen einen Helferkreis im 20 Kilometer entfernten Unterbalzheim. Edgar Huber und andere Ehrenamtliche haben sich auf die Betreuung von Eritreern spezialisiert, wie Joseph Gebrehiwit. Auch er ist immer noch bestürzt über die Tat. Er lebt ähnlich wie der Angeklagte seit 8 Jahren in Deutschland, wartet noch auf seine Niederlassungserlaubnis. Eine schwierige Situation.
Sie haben keinen Reisepass. Ohne Reisepass, sie könnten nicht fliegen oder so. Ja, viele Leute aus Eritrea, 8 Jahren oder 10 Jahren, sie haben keine gute Papier oder so. Wegen das haben viele Stress.
Das, so betont er ausdrücklich, rechtfertige aber in keiner Weise die Tat seines Landsmannes in Iller Kirchberg. Der Angeklagte zeige Reue, sagte heute seine Verteidigerin. Er habe nach der Tat versucht, sich umzubringen.
Er ist sehr still, zurückhaltend, höflich und für sich. Er ist sehr introvertiert.
Anfang Juli könnte ein Urteil fallen. Ob es Iller Kirchberg hilft, zur Ruhe zu kommen? Die Spuren der Tat wie die alte Flüchtlingsunterkunft mögen beseitigt sein. Die Wunden im Ort sind aber nach wie vor tief.
Eigentlich fangen viele Blumen ja um diese Jahreszeit an zu blühen. Doch die Blüten, die die Koalition in Berlin gerade treibt, sie welken dahin. Die Grünen wie die Gelben geben ein trauriges Bild ab im Streit um das sogenannte Heizungsgesetz. Und von den Roten ist erst gar nichts zu sehen. Zwar reden sie jetzt miteinander und versuchen, das Projekt doch noch vor der Sommerpause wachsen zu lassen, doch der Schaden ist da. 2/3 aller Deutschen befürchten laut ARD Deutschland-Trend, dass die Ampelpläne zur Heizung sie finanziell überfordern könnten. Alexander Budweg über eine Regierung in der Krise.
Heitere Minen, eine gemeinsame Richtung und Geschlossenheit. Diese Bilder vom Start der Ampelkoalition scheinen länger her zu sein, als sie es tatsächlich sind. Nach knapp 1,5 Jahren in Regierungsverantwortung geht dem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP zunehmend die Luft aus. Doch das Bild von der Ampel ist nicht erst durch den zum Teil offen ausgetragenen Streit um das Heizungsgesetz von Robert Habeck belastet. Mit der Zustimmung zur Ampel geht es bereits seit März vergangenen Jahres kontinuierlich nach unten. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 20% mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Für den Generalsekretär der Liberalen aber kein Grund zur Selbstkritik.
Es geht nicht darum, ob irgendeine Partei irgendwas besser machen muss oder nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Diskussionen, die auch innerhalb einer Koalition existieren. Übrigens, andere Koalitionen vor uns hatten diese Herausforderungen auch. Am Ende des Tages geht es darum, gute Lösungen für das Land hinzubekommen, dass die Wege bis zu der Lösung durchaus kommunikationsintensiv sein können. Das liegt in der Natur der Sache.
Als Vermittler und Streitschlichter gefordert wäre vor allem der Kanzler. Zumindest erwarten 84% der Befragten des ARD-Deutschland-Trends mehr Führung von Olaf Scholz. Und 83% meinen, dass SPD, Grüne und FDP zu lange brauchen, um Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden.
Ich weiß, dass viele Menschen enttäuscht sind von der Art, wie um die Wärmewende in den letzten Wochen gerungen wurde. Aber es wird auch ohne ein Machtwort des Bundeskanzlers jetzt so sein, dass wir vor der Sommerpause das Gesetz durchbekommen. Manchmal ist es also in der Entstehung nicht so schön, aber trotzdem erfolgreich, ohne dass einer autoritär auf den Tisch schauen musste.
Von den schlechten Zustimmungswerten zur Ampel profitiert als einzige Oppositionspartei die AfD. In der Sonntagsfrage liegt sie mit 18% gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD auf Platz 2, was auch in der Union Fragen aufwirft. So schreibt der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen auf Twitter: Dieser Deutschlandtrend ist ein Desaster und sollte als Alarmsignal verstanden werden von allen Parteien in der Mitte. Auch die Union sollte sich selbstkritisch fragen, warum wir praktisch nicht profitieren von einer so großen Unzufriedenheit mit der Regierung. Den Ampelparteien bleibt indes nur die Hoffnung auf wieder etwas mehr Luft in der zweiten Hälfte der Legislatur.
Tja, das alles zu verstehen, hilft uns jetzt Michael Koss, Politikwissenschaftler an der Leuphana-Universität Lüneburg. Guten Abend, Herr Koss.
Guten Abend, Frau Mioska.
Also, die AfD schießt nach oben wegen des vermurksten Heizungsgesetzes. Ist es wirklich so einfach?
Man kann es, glaube ich, so einfach zusammenfassen. Die Gründe sind tiefgreifender, sie wären länger. Das hat man im Trend eben ja auch gesehen. Aber von der aktuellen Misere profitiert tatsächlich nur die AfD, weil sie als einzige inhaltlich unbeteiligt ist.
Ja, nun sagen ja die Ampelparteien, ihre kontroversen Debatten seien ganz normaler demokratischer Umgang. Warum schrecken diese Debatten dann trotzdem viele Wähler ab?
Ja, ich glaube, alle Parteien haben ihre Momente gehabt, wo sie wirklich Chancen, Boden gut zu machen haben, ausgelassen. Ja, die Grünen vielleicht in dem Moment, als sie im Atomausstiegsstreit so sehr auf die harte Grenze beharrt haben und sich damit heute jeglichen Verhandlungsspielraums beraubt haben. Die FDP dadurch, dass sie eigentlich kein konstruktives eigenes Programm auf die Straße bringt, was sie eigentlich tun will, ist unklar. Was sie nicht tun will, ist sehr klar, aber dafür regiert man ja eigentlich nicht. Und die SPD hat mit Olaf Scholzens Brief, in dem er schriftlich auf seine Richtlinienkompetenz hingewiesen hat, eigentlich ihr Pulver der Zähmung auch schon verschossen. Und so kommt das Ganze doch sehr marode daher und das schlägt sich in den Umfragen nieder.
Und wie bewerten Sie jetzt den Streit um das Heizungsgesetz?
Ja, da ist ja eigentlich noch ein weißer Elefant im Raum. Wir reden ja hier gar nicht nur von der Ampel. Und deswegen, glaube ich, kommt auch bei der Union so wenig an. Die Union muss dem Ganzen am Ende auch zustimmen. Weil wenn dieses Gesetz ein Gesetz werden soll, muss es ja nicht nur durch den Bundestag, sondern auch durch den Bundesrat. Und in dem brauchen sie 35 Stimmen. Die Ampel hat 16. Das heißt, sie kann dort nur mit der Union überhaupt was machen. Und die Union sitzt eigentlich drin, führt sich aber gleichzeitig wie eine Oppositionspartei auf. Das sorgt für so große Konfusion, dass eben bei ihr auch nichts ankommt. Und wir haben es im Kern mit einer Politik der, ja, ich würde es so zuspitzen, kollektiven Verantwortungslosigkeit zu tun.
Wo Sie gerade schon von der Union und der Opposition sprechen, wieso profitiert die eigentlich überhaupt nicht vom Zanken der Ampel?
Weil sie am Ende mitmachen muss oder sich gleich so klar positionieren sollte, dass sie dieses Energiegesetz gar nicht will. Aber ich höre vor allen Dingen eben von den UnionspolitikerInnen, die auf Oppositionsbänken sitzen, da sehr viel Kritik. Weniger von denen, die in Länderregierungsverantwortung sind. Und am Ende, wie gesagt, wird man im Bundesrat dann auch noch zustimmen müssen oder eben nicht. Und das ist unklar und damit ist die Union de facto eine mit in dieser Frage und in allen Finanzgesetzen übrigens, so sieht es das Grundgesetz vor, ist der Bundesrat zustimmungspflichtig, ja, ist die Union eine mitregierende Partei. Und ja, Regierungsverantwortung auch im Bundesrat sieht dann doch ein bisschen anders aus, würde ich sagen.
Wir wollen noch mal ein bisschen besser verstehen, warum so viele Leute jetzt zur AfD vielleicht, zumindest geben es viele an, dass sie eventuell die AfD wählen würden. Die profitiert ja im Moment von Protestwählern, haben wir im Deutschlandtrend gelernt. 67% würden die AfD nur aus Enttäuschung von den anderen Parteien wählen. Wogegen genau protestieren denn die, die jetzt zur AfD schwenken?
Ja, also im Kern, glaube ich, reicht die Zeit der Tagesthemen dafür nicht aus. Ich glaube, man könnte es, wenn Sie mich nach einem Wort fragen, auf Veränderung runterkochen. Ja, die wollen eigentlich die alte Bundesrepublik, die es so vielleicht nie gegeben hat, aber die man zumindest sich als Ideal so ganz schön denken kann. Ja, da können Sie Zuwanderung, Klimakrise, all diese Dinge sozusagen, die finden da nicht statt und dann lebt man so fröhlich vor sich hin, wie man das nie getan hat, aber in der Rückschau denkt, getan zu haben. Und da holt die AfD die Leute ab, weil sie eben nicht verantwortlich ist und das macht sie dann in dem Sinne natürlich glaubwürdiger, als jetzt beispielsweise die Union auch gar nicht so tut, als sei sie verantwortlich. Ob das jetzt aber der Weg in die Zukunft ist, da habe ich dann auch doch sehr große Zweifel.
Gibt noch einen anderen interessanten Wert im Deutschlandtrend. 84% der Deutschen sagen, der Kanzler müsste die Richtung klarer vorgeben. Ja. Finden Sie das auch?
Ja, also es war ja mal, diese Koalition war ja eine Fortschrittskoalition und da war am Anfang auch viel davon die Rede, dass man gönnen können solle, ja, sich wechselseitig Erfolge. Und ja, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und natürlich muss das im Zweifelsfall der Bundeskanzler durch seine Richtlinienkompetenz, aber wie gesagt, das Pulver hat er auch schon verschossen, man kann mit der nicht ewig rumwedeln, ja, müsste er normalerweise sicherstellen, dass man einfach sagt, jede Partei hat ihr Projekt, verfolgt dieses Projekt, da lässt man dann sozusagen sich wechselseitig den Vortritt, da wo Kernprojekte berührt sind. Aber da kommen wir wieder zurück auf das, was ich sagte. Wo ist das Projekt der FDP? Und ich glaube, deswegen piesackt die ihre Koalitionspartner gerade noch mehr vielleicht, als die beiden anderen sich wechselseitig behaken.
Und wie können die in der Ampel überhaupt weitermachen, wenn nur jeder Fünfte gerade zufrieden ist mit der Arbeit der Bundesregierung?
Ja, manchmal ist die Krise natürlich, jetzt müssen Sie mir nachsehen, dass ich so ein bisschen auf Binsenweisheiten es runterkoche. Manchmal sind natürlich große Krisen die Momente, wo man sich besinnt. Die Mitte einer Legislaturperiode ist selten die Phase, wo Regierungen glänzen. Das stimmt ja auch, ist auch schon gesagt worden. Von daher, ja, aus Fehlern lernen, das würde ich sagen. Da gibt es viel zu lernen gerade.
Der Rat des Politikwissenschaftlers Michael Kost, danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Bombastische Bühnenshows, brachialer Sound und dazu oft provozierende Texte vorgetragen mit dieser unverwechselbaren Stimme. Das ist Rammstein, eine der weltweit erfolgreichsten deutschen Bands mit ihrem Sänger Till Lindemann. Kontroversen um diese Band und vor allem um ihren Frontmann gab es schon viele, doch nun sind Vorwürfe gegen Lindemann laut geworden, die weit darüber hinausreichen. Es geht um
Groupies und ihre Stars, schon immer ein besonders enges Verhältnis, auch bei Rammstein, der Schockrocker-Band. Jetzt erheben Frauen Vorwürfe, vor allem gegen Frontmann Till Lindemann. Einige geben eidesstattliche Versicherungen ab. Unter anderem soll es bei einem Konzert von Till Lindemann in Hannover zu Sex gekommen sein, den die mutmaßlich Betroffene im Nachhinein als gewaltvoll bezeichnet.
Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht sagen, das tut mir weh oder ich will das nicht. Oder das ist zu doll, weil ich einfach gar nichts sagen konnte, weil ich einfach geschockt war. Irgendwie hatte ich ja auch das Gefühl, er tut mir gerade einen Gefallen, weil er ist Till Lindemann und er ist ein Rockstar und ich bin total der große Fan.
Mit Tickets und Backstage-Zugang sollen weibliche Fans gezielt angelockt worden sein, wohl um Sex mit dem Sänger Till Lindemann anzubahnen. Das zeigen Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung. Den jungen Frauen seien auch rund um die Konzerte Alkohol und Drogen angeboten worden. So berichten es mehrere von ihnen. In Chats seien sie vorher um Fotos gebeten worden, wurden so offenbar bewertet und ausgewählt.
Die manipulieren die Mädchen einfach, um sie abhängig zu machen und sie immer wieder auf Konzerte zu bekommen, immer wieder neue Mädchen ranzubringen. Die versuchen dafür zu sorgen, dass niemand was sagt und dass keiner auf die Idee kommt, dass das was Schlimmes ist.
Till Lindemann und die Frauen. Der Erfolg lebt auch in Videos von sexuellen Anspielungen und Provokationen. Und auch wenn Till Lindemann in einem seiner Gedichte zum Beispiel Sex mit einer besinnungslosen Frau beschreibt, warnen Experten vor zu schnellen Schlüssen.
Nur weil jemand ein Gedicht schreibt, in dem eine Vergewaltigung geschildert wird, macht das diese Person natürlich noch nicht zum Vergewaltiger. Das alles ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich gebe aber zu bedenken, dass Kunstfreiheit natürlich auch etwas ist, das missbraucht werden kann. Also Kunstfreiheit kann auch oder Dinge können im Deckmantel der Kunstfreiheit formuliert werden.
Aber auch diese Frau will Till Lindemann persönlich kennengelernt haben, sagt sie im Interview mit dem NDR und der Süddeutschen Zeitung. Ihre Angaben versichert sie eidesstattlich. Die Bilder im Kopf seien lückenhaft. Sie erinnere aber, im Hotelbett mit Till Lindemann erwacht zu sein.
Er ist die Person, die die Macht hat. Aber es ist auch einfach eben so eine normalisierte, strukturelle Sache, dass bei jedem Konzert gewisse Leute gezielt ausgesucht werden.
Was jetzt hier eine ganz neue Dimension erreicht, sollten sich diese Vorfälle bewahrheiten und sich noch weiter erhärten, ist, dass es offenbar ein sexistisches System hinter der Akquirierung dieser Groupies gibt. Also, dass es ein Team von Leuten offenbar gibt, das Groupies scoutet und dann der Band konkret zuführt.
Sowohl Lindemann als auch die Band ließen konkrete Fragen zu den Vorwürfen inhaltlich unbeantwortet.
Sonja Eismann ist Kulturwissenschaftlerin und Journalistin, die sich mit Machtmissbrauch im Musikgeschäft schon seit Jahren beschäftigt. Und genau darüber wollen wir mit ihr sprechen. Guten Abend, Frau Eismann.
Guten Abend.
Frau Eismann, ist das aus Ihrer Sicht gang und gäbe, dass sich Rock- und Popbands, wie es Rammstein jetzt vorgeworfen wird, systematisch Mädchen aus dem Konzert rauspicken, um dann mit ihnen Sex zu haben?
Ich würde jetzt gerne sagen, dass mich das überrascht, negativ überrascht, aber ich muss leider sagen, dass ich mich sogar erinnere, dass in meiner Jugend mir das schon zugetragen wurde, dass Freundinnen vor Konzerten angesprochen wurden, ob sie nicht einen Backstage-Pass haben möchten. Und ich glaube, durch die sozialen Medien sind hier die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme noch mal sehr viel größer geworden. Ich muss aber sagen, dass ich das ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil mir als Journalistin wird sowas ja nicht zugetragen. Und da würde ich sagen, müssen wir uns selber in unserer Branche auch auf die Finger klopfen, dass wir da nicht genauer hingeschaut haben. Denn ich glaube, das Ausmaß dieses Missbrauches ist doch so riesig, wie wir es uns gar nicht vorher vorstellen konnten. Mhm.
Jetzt sagen viele, wenn sie sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert sehen, der Sex war doch einvernehmlich und die Frauen wüssten doch, worauf sie sich einlassen. Wo genau beginnt der Machtmissbrauch? Was macht den Missbrauch aus?
Ja, das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, wenn es um Intimitäten geht. Wer hat was gesagt? Wer hat wem zugestimmt? Das ist sowieso schon sehr schwierig zu beurteilen. Und wenn es dann um eine Beziehung zu einem Superstar geht, von einem Fan, der das als absolutes Privileg empfindet, diesem Superstar nahe zu sein, dann wird es natürlich noch mal sehr viel schwammiger. Also wir sprechen da von extremen Graubereichen, wo einfach die Fans natürlich auch manipuliert werden. Das sind in dem Fall, um den es hier geht, ja oft junge Frauen gewesen, die noch gar nicht so sehr einschätzen können, worauf sie sich da einlassen. Sie können das noch nicht beurteilen und sie sind dann sozusagen so sehr geblendet, dass ich nicht sagen möchte, dass wir da von freier Willensausübung unbedingt sprechen können. Ich meine, die gibt es durchaus. Es gibt Groupies, die das selbstbewusst betreiben und wissen, worauf sie sich einlassen. Aber ich glaube, das wird auch oft romantisiert und als ein Empowerment dargestellt, das es sehr oft eben doch nicht ist.
Das ist ja auch eine uralte Geschichte. Es gehört ja auch zum Mythos, dass echte Rockstars sich 50 Groupies bestellen, Kokain nehmen und die Hotelzimmer verwüsten. Haben wir diesen Mythos bislang nicht zerstören wollen?
Naja, das ist ein Mythos, der auf die ja eigentlich sehr wichtige Befreiung von überkommenen Sexual-Moral-Vorstellungen zurückgeht. Das hat ja in den 60er Jahren angefangen, das wissen wir ja alle. Aber leider ging es da, wie so oft, hauptsächlich um die Befreiung der männlichen Mitmenschen. Also die konnten sich dann sozusagen alles rausnehmen und das wurde dann eben auch in gewisser Weise warenförmig. Ja, also immer mehr Groupies, immer mehr Angebot, alles sozusagen gratis. Und dieser Mythos, der wird eben gerne noch erzählt, um von einer damals noch vermeintlich freieren Sexualität zu schwärmen, wo alles noch unkomplizierter war. Nur war das natürlich damals auch schon nicht so unkompliziert, aber es gab eben noch weniger Vokabular, um darüber zu sprechen. Und ich würde mir wünschen, dass sich das jetzt ändert, weil wir da schon sehr viel an Geschichte und an Vokabular und Diskussionen zusammengesammelt haben, um da jetzt auch mal anders darauf reagieren zu können.
Sie würden sich wünschen, haben Sie denn die Hoffnung, dass jetzt auch im Musikgeschäft, im Filmgeschäft, kennen wir es ja schon, eine Art MeToo-Welle ins Rollen kommen könnte?
Die Hoffnung gab es im Musikgeschäft tatsächlich schon lange, eben auch schon damals, als es im Filmgeschäft losging. So passiert, so richtig viel passiert ist da dann eigentlich nichts. Ich meine, es gab einige spektakuläre Fälle. R. Kelly wurde angeklagt und auch ein Mitglied der Band Arcade Fire, also aus ganz unterschiedlichen Musikbereichen, einmal Superstar, einmal eher Independent-Kultur. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Öffentlichkeit nach wie vor sehr in mächtige männliche Starfiguren verliebt weil die natürlich immer noch eine sehr große Strahlkraft haben. Wir haben jetzt schon gesehen, dass die Fans sich versammeln, um Till Lindemann zu beschützen, um seine Unschuld zu verteidigen. Und wir wissen ja nicht erst seit dem Prozess von Amber Heard und Johnny Depp, dass da die Fans der Männer sehr große Macht entfalten können. Daher habe ich ein bisschen Sorge und ich würde gerne alle Menschen, die sich mit diesem Fall beschäftigen, auch dazu auffordern, das zu hinterfragen und sich nicht davon blenden zu lassen, dass eben männliche Starfiguren sehr charismatisch rüberkommen können, sondern auch mal darüber nachzudenken, wie sehr missbräuchlich dieses Geschäft sein kann und wie manipuliert junge Menschen hier auch werden.
Der Appell der Kulturwissenschaftlerin Sonja Eismann. Danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Es ist ein sonniger Frühsommertag, ein Mittwoch, vormittags gegen 11. Der Intercity Express 884 Wilhelm Röntgen ist auf dem Weg von München nach Hamburg, als sich im niedersächsischen Eschede ein gebrochener Radreifen an einer Weiche verhakt. Mehrere Waggons des Zuges prallen bei Tempo 200 gegen eine Brücke und verkeilen sich ineinander wie eine Ziehharmonika. 101 Menschen sterben, 88 sind schwer verletzt und Hunderte traumatisiert. Morgen ist dieses schwerste Zugunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte genau 25 Jahre her und die Wunden, die dieses Ereignis geschlagen hat, schmerzen noch heute. Johannes Avenarius und Bernd Reiser.
Der 3. Juni 1998 war ein schöner frühsommerlicher Tag. Die Sonne hat schon gescheint und ich bin frohen Mutes in Fulda in den Zug, in ICE 884 eingestiegen.
Udo Bauch ist damals 30 Jahre alt. Ein zweifacher Familienvater bei bester Gesundheit, als er in den ICE nach Hamburg steigt. Doch dort kommt er nicht an. In Eschede bricht ein Radreifen.
Das war ein Knall, wie man im Leben noch nie gehört hat. Letztendlich war es ein Zusammenstoß mit der Brücke. Aber es war ganz, ganz schrecklich. Also es war ein furchtbarer Lärm, ein furchtbarer Knall, wo man keinem wünschte zu hören.
Dass Udo Bauch am Ende schwer verletzt überlebt, gleicht einem Wunder. Heute ist er zu 100% schwerbehindert. Er ist teilweise gelähmt, hat bis heute Schmerzen.
Es wird nie mehr Leben geben wie vor dem Unglück. Insofern muss ich leider mit diesen Einschränkungen leben. Und das Unglück wird mich auch noch nach weiteren 25 Jahren beschäftigen.
Sein Leben als Schwerbehinderter will er nutzen, um anderen Menschen mit ähnlichem Schicksal zu helfen. Unter anderem ist er als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter tätig. Auch für viele Retter und Helfer ist das Unglück bis heute präsent. Gerhard Latt und Sven Heine waren damals im Einsatz.
Völliges Chaos, alles durcheinander. Viele, viele Opfer, wie viel wussten wir damals noch nicht.
Hilflosigkeit. Keiner weiß, wo er anfängt, wo er aufhört. Weil es war ja auch alles durcheinander, ja untereinander, übereinander. Man kam nicht ran. Ja, Chaos.
Seit 2001 steht in Eschede eine Gedenkstätte zu Ehren der 101 Todesopfer. Heute stehen hier 101 Kirschbäume. Mittlerweile ist es ein friedlicher Ort. Doch die Bilder von damals sind den ehemaligen Rettungssanitätern noch sehr genau vor Augen. Mittlerweile wissen die Helfer, wie sie damit umgehen können.
Diese Bilder, die sehe ich von damals auch wieder, aber die Belastung ist nicht da. Und das ist wichtig. Die Erinnerung ja, die Belastung nicht.
Auf ein Unglück wie das vom 3. Juni 1998 könne man sich nicht zu 100% vorbereiten. Doch gerade Eschede habe viel zur Verbesserung des Katastrophenschutzes insgesamt beigetragen.
Es wird mit Sicherheit immer eine Chaosphase geben. Aber tatsächlich glaube ich, oder wäre ich guter Dinge, wenn das heute ähnlich passieren würde, dass das strukturierter vonstatten geht.
Der Überlebende und die Retter haben das Unglück von Eschede jeder auf seine Weise verarbeitet. Auch wenn es sie nie loslassen wird.
Und damit sind wir bei weiteren Nachrichten mit dir jetzt.
In den USA haben Demokraten und Republikaner den Streit über die Staatsverschuldung beigelegt. Nach dem Repräsentantenhaus billigte auch der Senat einen Kompromiss, der es der US-Regierung ermöglicht, neue Schulden zu machen im Gegenzug für Ausgabenkürzungen. Ohne die Einigung hätte dem Land ab Montag die Zahlungsunfähigkeit gedroht. Experten hatten als Folge eine weltweite Wirtschaftskrise befürchtet. Die Ostsee-Anrainer wollen angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre Zusammenarbeit im Sicherheits- und Energiebereich verstärken. Zudem wurde eine engere Kooperation bei der Bergung und Entsorgung von Munitionsaltlasten aus den Weltkriegen vereinbart, die auf dem Meeresboden liegen. Der 1992 gegründeten Organisation gehören neben den 8 Ostsee-Anrainerstaaten auch Island, Norwegen und die EU an. Die für morgen geplante Großdemonstration der linken Szene in Leipzig bleibt verboten. Das Verwaltungsgericht bestätigt am Abend in einem Eilverfahren die von der Stadt erlassene Verbotsverfügung. Bei der Demonstration sei mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem unfriedlichen Verlauf auszugehen, hieß es zur Begründung. Die Organisatoren wollten ihre Solidarität mit der mutmaßlich linksextremen Lina E. bekunden. Sie war am Mittwoch wegen Angriffen auf Rechtsextremisten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich von Trainer Daniel Farke getrennt nach nur einer Saison. Gladbach stand am Ende auf einem enttäuschenden 10. Platz. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. In Indien hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Nach Medienberichten sind im Bundesstaat Odisha an der Ostküste des Landes ein Personen- und ein Güterzug zusammengeprallt. Dabei kamen mindestens 50 Menschen ums Leben, mehr als 500 wurden verletzt. Unter den entgleisten Waggons werden noch sehr viele Passagiere vermutet. Die internationale Konferenz zur Vermeidung von Plastikmüll hat in Paris eine Resolution beschlossen. Bis Ende November soll der Entwurf eines Abkommens fertig werden, das dann im nächsten Jahr in Kraft treten kann. Geplant ist einerseits, weniger Plastik zu produzieren und andererseits Entsorgung und Recycling besser zu regeln. Weltweit hat sich die Produktion von Plastik in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt.
Sie lebten mal in der Ukraine. Doch nun sind die meisten von ihnen fern von zu Hause, einige leben in Deutschland. Insgesamt 10 Künstlerinnen und Künstler, die vom Krieg gezeichnet sind und die eine ukrainische Kuratorin aufgefordert hat, auszudrücken, was für sie, die heimatlos geworden sind, jetzt Heimat bedeutet, um so auch Flagge zu zeigen für ihr geschundenes Land. Die dabei entstandenen Gemälde, Fotografien und Videos sind jetzt im Berliner Stadtmuseum zu sehen. Grit von Petersdorf.
Der Vater der Künstlerin. Mit Schutzanzug im verbrannten Wald. Angst vor der russischen Atombombe. Das fiel Zenai Stepanenko ein beim Thema Motherland, Heimat. Heimat? Die hat sie verlassen. Sie lebt in Berlin und leidet, wenn sie über 1300 Kilometer entfernt von den beinahe täglichen Drohnen- und Raketenangriffen auf ihre Heimat hört.
Yeah, it's quite dangerous to be in Kiev, to be honest.
Es ist gerade sehr gefährlich, in Kiew zu sein, ehrlich gesagt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die immer da geblieben sind, die haben diese psychologische Widerstandsfähigkeit. Denn es ist unmöglich, jeden Tag Angst zu haben. Und diese Aufregung, du wirst verrückt. Ich glaube, sie akzeptieren den Fakt, dass sie womöglich sterben können. Und es ist ja schrecklicherweise auch so. Heimat, die zerstört wird, Heimat, die verlassen wird. Das macht das Herz schwer. Und all das wegen des russischen Angriffskriegs. Der findet sich in allen Werken dieser Ausstellung wieder. Das Stadtmuseum hat Geld gesammelt, um Aufträge zu erteilen an renommierte ukrainische Künstlerinnen und Künstler. So können sie Geld verdienen mit dem, was sie können und was ihnen am Herzen liegt.
Also es ist eine sehr emotionale Ausstellung über, wo gehöre ich hin und kann ich auch gehören zu einem anderen Ort, wo ich hingeflüchtet bin.
Am Leichnam eines russischen Soldaten nagt ein junger Hund. Die drastische Vorlage war ein Video aus dem Messenger-Dienst Telegram. Die Künstlerin Julia Beljewa hat eine Zeit in Österreich gelebt, ist dann aber nach Kiew zurückgekehrt.
Ich
kann nur ich selber sein in der Ukraine. Hier, ehrlich gesagt, fühle ich mich nur wie ein Flüchtling, sogar als Künstlerin. Kuratorin der Ausstellung ist die Ukrainerin Valeria Schiller. In der Heimat sowie im Ausland ist sie in der Künstlerszene gut vernetzt. Sie kennt die seelischen Nöte von allen. Sie selbst hat Kiew verlassen für ein Stipendium der Stadt Berlin für ein Jahr. Was dann wird, weiß sie nicht. Ich denke, es gibt sogar eine Art von Groll zwischen denen, die dort geblieben sind und kulturelles Leben gestalten, und denen, die gegangen sind, um hier in Sicherheit zu leben. Was sich aber alle wünschen, eine friedliche Heimat, Motherland.
Und uns bleibt zum Schluss noch die Frage an Donald. Bleibt es am Wochenende so sonnig?
Es bleibt so, Karin, es wird sogar noch sonniger. Heute gab es so eine kleine Einschränkung von Niedersachsen bis nach Sachsen. Dort lag so eine kleine Front und die hat ein bisschen Schatten gebracht. Aber dafür war es heute an der Nord- und Ostsee wirklich sehr sonnig. Vielen Dank an Uwe Schmal. Er hat uns dieses Bild geschickt vom Westerländer Strand. Temperatur dort 20 Grad. Mit Ostwind geht es dann natürlich auf den Inseln dann auch gut rauf. Von Schleswig-Holstein, vom Festland her, kam die warme Luft rüber bis nach Sylt. Aber das Wasser war halt noch 13 Grad frisch. Da hat sich wahrscheinlich nicht jeder reingetraut. Wir schauen mal auf die Wetterlage. Und zwar haben wir immer noch unser Hochdruckgebiet. Das ist wirklich eine sehr stabile Wetterlage. Immer noch hier dieses Hoch über dem Atlantik, das dann bis rüber reicht, zum Teil bis nach Osteuropa. Und das sorgt dafür, dass halt die atlantischen Tiefausläufer, die normalerweise hier vom Atlantik her in unsere Richtung vorankommen, keine Chance haben. Wir können uns mal anschauen auf dem Film, wie sie um uns drum herum gelenkt werden. Das passiert zum einen hier hinter mir, dieses Tief wird dann so langsam nach Norden ziehen und dann auch hier die Tiefdruckgebiete müssen weit im Norden dann ausweichen, erreichen dann zum Teil noch Finnland, können dort ein bisschen nach Süden dann ausdriften bzw. ausweichen. Und hier über dem Mittelmeerraum gibt es immer noch verstärkt Schauer und Gewitter. Nicht flächendeckend, örtlich eng begrenzt, aber unwetterartig, zum Teil bis in den Norden von Afrika und dann auch über die Türkei bis rüber an den Kaukasus. Also dort ist es für die Jahreszeit weiterhin zu nass, sehr ungewöhnlich. Und das die kommende Nacht, es gibt kaum Wolken, lediglich ein paar hochnebelartige Wolken, später dann in Bayern, eventuell dann auch noch mal über Niedersachsen. Diese Hochnebelfelder werden dann im Tagesverlauf zu dekorativen Quellwolken umgebaut. Für viele gibt es gar keine Wolken. Und nur am Alpenrand, vor allem Richtung Allgäu, besteht dann zum Nachmittag ein leichtes Gewitter. Risiko. Die Temperaturen weit unten für die Jahreszeit. Heute Nacht kann es im Norden und im Osten auf 7 bis 3 Grad abkühlen. Örtlich ist sogar leichter Frost in Erdbodennähe möglich. Im Westen und Süden ist es dann außerhalb der höher gelegenen Täler dann doch deutlich milder. Und morgen geht es dann am Oberrhein bis auf 28 Grad rauf. Für die meisten gibt es angenehme 20 bis 25 Grad. Bei Seewind natürlich auch entsprechend kühler. Der Trend für die nächsten Tage, Sonntag und Montag, überwiegend sonnig. Nur am Alpenrand ein geringes Gewitterrisiko. Die Temperaturen liegen überall im sommerlichen Bereich. Nur über der Nordsee könnte es dann auch ab und an wieder etwas Hochnebel geben.
Danke, Donald Becker. Und mit so sonnigen Aussichten enden die Tagesthemen für heute. Hier geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Köln. Wir sind morgen natürlich wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Helge Fuest. Schönen Abend noch.
Wünsche ich Ihnen auch.
Wiedersehen.
Tschüss.